herzlich willkommen beim Podcast Digitale Sicherheit. Ein Podcast zur Informations- und Cybersicherheit des Bundesverbands für digitale Sicherheit mit Ihrem Gastgeber Peter Wilfahrt.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode vom Podcast Digitale Sicherheit. Und wir haben ein absolutes Highlight für euch. Die meisten werden es aus der Presse schon verfolgt haben, dass ein 19-jähriger Jungunternehmer und Hacker die größten Weltkonzerne ins Straucheln bringt. Und für euch haben wir heute David bei uns zu Gast. Und ohne lange Vorrede will ich auch gleich mit David starten. Hallo und herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich habe mich sehr über die Einladung natürlich gefreut. Und ich glaube, das wird ein sehr spannender Podcast, sowohl für uns als auch für alle, die wo zuhören. Und ich freue mich über die Themen, die wir auf unserer Liste haben, jetzt zu sprechen.
David, das freut uns natürlich außerordentlich. Ich weiß jetzt nicht, wie wir dir oder wie deine Stellenbeschreibung aussehen müsste. Ist es Bug Bounty Hunter oder Bug Bounty Hunter, Tesla Hacker, Jungunternehmer oder wie würdest du dich selber bezeichnen?
Schwierig. Ich würde fast behaupten, dass alle diese Sachen natürlich zutreffen. Selber würde ich mich einfach als jemanden beschreiben, der wohl Leidenschaft für IT-Sicherheit hat und eben dann auch ein Unternehmen gegründet hat, um den ganzen vielen Organisationen da draußen zu helfen, sich gegen die immer größer werdenden Bedrohungen im digitalen Raum zu schützen. Dementsprechend kann man natürlich sagen, Jungunternehmer, ja, Bug Bounty Hunter ab und zu in meiner Freizeit, definitiv. Ja, das ist tatsächlich bei mir nicht so einfach, weil es keine klar definierte Stellenbeschreibung gibt.
Das stimmt. Mit Colombo Technology berätst du auch große Unternehmen, kleine Unternehmen. Mit welchem quasi Kundentyp hast du am meisten zu tun? Und was macht dir da am meisten Spaß? Beziehungsweise wie sieht so ein typisches Projekt bei euch aus?
Also das ist immer ganz durchgemischt. Also sowohl große als auch kleine Unternehmen. Meine Lieblingskunden sind digitale Startups, die wo zum Beispiel eine Plattform entwickeln, eine digitale Plattform, wo dann coole Softwareentwickler drin sitzen, die wo natürlich auch der Wichtigkeit des Themas bewusst sind, die wo jetzt aber natürlich nicht voll in dem Thema drin sind und die wo dann sagen, jetzt nehmen wir einen Experten dazu, der wo von einer ganz anderen Brille da außen nochmal auf unsere Plattform, auf unsere Infrastruktur, auf unseren Code draufschauen kann. Und solche Unternehmen, da macht es dann einfach richtig Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Weil ohne jetzt deutschen KMUs auf die Füße treten zu wollen, da ist doch einfach dieses ganze Thema IT-Sicherheit nur anders im Blickwinkel. Da kommen dann ab und zu leider auch mal so Sätze wie, ja, Herr Colombo, der Windows XP-Computer, der funktioniert ja noch. Und dann muss man, genau, und dann muss man erklären, warum das eine ganz schlechte Idee ist, wenn der weiterhin im Firmennetzwerk bleibt. Und insofern sind einfach digitale junge Unternehmen mein absoluter Favorit. Und da gibt es dann natürlich verschiedene Projekte, die wo wir angehen. Zum einen, das macht mir natürlich am meisten Spaß, einfach einen Penetrationstest. Das heißt, hier ist die Plattform, das sind die IP-Adressen, die Infrastruktur. Und jetzt kann ich loslegen, kann machen, was ich will und versuchen, mich da rein zu hacken. Versuchen, Kundendaten zu klauen, Authentifizierungen zu umgehen, die ganzen Geschichten. Also die Systeme wie ein echter Hacker anzugreifen, um dann zu schauen, ob es Schwachstellen gibt, damit die natürlich dann behoben werden können, bevor die ausgenutzt werden unter Umständen. Und ja, das andere, was natürlich dann passiert, ist ganz klar die Beratungen. Also dass man jetzt sagt, hier soll die App entwickelt werden, da nehmen wir jetzt einen Experten mit dazu, der wo uns gleich schon mal sagen kann, wie ziehen wir das jetzt sicher auf. Also dass von vornherein einfach die Sicherheit mit eingebaut ist, mit eingewebt in das Produkt, Thema Security by Design, dass man da dann, wenn das Ganze an den Start geht, direkt schon gut aufgestellt ist.
Das hört sich nach einem sehr, sehr spannenden und vollumfassenden Themengebiet an. Und da möchte ich auch gerne noch mit dir detaillierter einsteigen und werde gleich im Folgenden noch diverse Fragen dazu stellen, weil ich auch mit dir noch viele der Begrifflichkeiten konkretisieren möchte. Aber für alle, die jetzt zuhören, ihr seid schon mal auf einem sehr, sehr guten Weg. Wenn ihr Fragen habt oder im Unternehmen bei euch hört, XP ist im Einsatz oder Ähnliches, verweist gerne alle eure Kollegen auf unsere Plattform unter www.digitale-sicherheit.org und lasst uns gemeinsam unsere Gesellschaft zu einem sichereren Ort machen. Aber zurück zu dir, David. Du bist jetzt 19 Jahre alt, aber seit wann ist denn digitale Sicherheit, Cybersicherheit, IT-Sicherheit ein Thema für dich?
Richtig, das ist eine ausgezeichnete Frage. Als ich mit 10 Jahren im Programmieren angefangen habe, war es noch nicht so wirklich auf dem Schirm, sondern da habe ich mich einfach gefreut, dass ich jetzt Programme anfangen kann zu schreiben und coole Sachen entwickeln. Aber irgendwann hatte ich tatsächlich dann PHP-Code geschrieben und keine Prepared Statements im PHP-Code drin gehabt. Und dann bin ich drüber gestolpert über die ganz berühmten SQL-Injections. Und da habe ich mich gefragt, das ist ja eine sehr gute Frage. Da könnte ja jetzt von außen jemand meine Datenbank manipulieren. Jetzt habe ich aber den Code, den wo ich so benutzt habe, ja online auch gefunden. Und der ist aber anfällig für Schwachstellen. Und da war es dann schon um mich geschehen. Da hat mich das ganze Thema schon gepackt, weil wenn das jetzt mein Code drin ist, vielleicht ist es ja auch in Code von Unternehmen drin. Vielleicht ist es ja auch in Code vom Internet drin. Und dann hatte ich tatsächlich mal nachgeforscht, wie sieht sowas überhaupt aus? Wie sieht es aus mit Schwachstellen in Software? Wie gibt es Schwachstellen in Software? Wo gibt es Schwachstellen in Software? Passiert sowas da draußen tatsächlich? Wo ich noch keinen Einblick in Unternehmen hatte, habe ich mir gedacht, ja gut, SQL-Injections, also sowas passiert doch niemandem mehr. Sowas gibt es doch da draußen auf keinen Fall mehr. Das ist ja mittlerweile bei jedem auf dem Schirm. Jetzt hatte ich tatsächlich letztes Jahr ein Projekt von einem Kunden, der hat extern eine Web-Applikation bauen lassen und die war anfällig für eine SQL-Injection. Also da sieht man mal, wie das tatsächlich heutzutage immer noch ein Thema ist. Und da war das so, wo das bei mir aufkam, einfach dieses ganze Thema Schwachstellen in Software, wo das zum ersten Mal bei mir auf dem Tisch lag und dann war es eben um mich geschehen, wo ich da voll in das Thema IT-Sicherheit rein bin. Wie sieht sowas aus? Wie gehen Hacker vor? Und da kamen dann die ganzen Fragen auf, die wo ich mir selber gestellt habe und dann mir selber beantworten wollte, wie genau das aussieht.
Das ist ja eigentlich der oder die perfekte Schilderung des Werdegang eines Hackers oder auch des Lernens, wie Hacking entsprechend funktioniert. Ja, zu sagen, man hat eine Problemstellung, man ist neugierig, findet die Lösung und begibt sich auf den richtigen Weg, um das nochmal detaillierter herauszufinden und analysieren zu wollen. Kleine Frage. Bist du schon quasi paranoid, was sichere Daten anbelangt? Oder wie handhabst du sozusagen den Wechsel zwischen privaten Daten und Unternehmensdaten? Und wie gehst du selber mit dem Thema operationelle Sicherheit für dich um?
Genau, also das sind jetzt ja mal zwei Sachen, die splitten wir jetzt mal auf. Einmal bezüglich Daten. Also natürlich, klar, mein Laptop, die Festplatte ist verschlüsselt. Ich mache regelmäßig Backups von meinen Daten, damit nichts verloren geht. Solche Sachen habe ich definitiv im Einsatz. Ich bin jetzt mittlerweile aber kein paranoider Mensch, der wo sagt, ich muss jetzt unbedingt alle meine Daten aufs Höchste schützen und habe da Schiss, dass die verloren gehen. Aber natürlich, klar, kann man diese ganzen Fundamente einfach mitnehmen, dass man sagt, Daten verschlüsseln. Zum Beispiel einen Laptop verschlüsseln, weil wenn der mal verloren geht, will man jetzt nicht unbedingt, dass jeder einfach die Daten dann lesen kann. Oder wenn man vielleicht mal einen USB-Stick hat, wo Firmendaten drauf sind, dass die nicht einfach dann irgendwo bei jemandem landen. Der Unterschied, der Switch zwischen privaten Daten und Firmendaten, das ist bei mir natürlich leicht nur vermischt. Also im Moment handhab ich das jetzt so, dass dann die einfach bei verschiedenen Orten abgespeichert sind. Also dass ich jetzt nicht private Daten in Firmenordnern drin habe oder Firmendaten in privaten Ordnern, dass die da einfach mal getrennt bei mir abgespeichert sind. Aber dadurch, dass ich jetzt ja noch keine riesen Firmeninfrastruktur habe, ist es jetzt nicht so, dass die Daten komplett getrennt von meinem sind. Ich habe jetzt auch keine zwei Smartphones, wo ich dann sage, ich habe ein Firmen-Smartphone und ein privates Smartphone. Das gibt es noch nicht. Das kommt dann später natürlich auf jeden Fall. Aber natürlich muss man sich um seine Daten kümmern und seine Daten schützen. Das ist ganz klar. Das andere Thema, operationelle Sicherheit. Klar, natürlich die Sachen, die wo ich jetzt hier mache, Passwortmanager benutzen, regelmäßig Updates machen und so, die sind für uns beide natürlich komplett normal. Da habe ich jetzt leider auch schon ganz andere Beispiele erlebt, wo dann Leute tatsächlich nur 1, 2, 3, 4, 5, 6 als ihre E-Mail-Passwörter hatten. Sowas soll man natürlich auf keinen Fall machen. Also da glaube ich, bewege ich mich bei mir, was Sicherheit angeht, schon auf einem sehr guten Niveau. Aber ist jetzt nicht so, dass ich einmal am Tag meinen Laptop auf Hackerangriffe untersuche oder so. Also so paranoid bin ich jetzt noch nicht. Und ich befürchte, da bin ich auch mittlerweile leider auch schon ein bisschen abgestumpft, weil Schwachstellen gibt es überall. Es wird immer und alles gehackt. Deswegen einfach ein sehr gutes Level an Sicherheit halten und dann ist man schon mal gut aufgestellt.
An der Stelle ein Hinweis an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr seht, David nimmt schon oder ist Sicherheit ein Thema, aber er priorisiert es für sich anders. Ja, das ist ein gelebtes Risikomanagement und jeder startet entsprechend. Aber wenn man von Anfang an Sicherheit mit im Kopf hat, dann tut man sich auch entsprechend leichter.
Richtig,
David, ganz genau. Das ist ein sehr guter Ansatzpunkt und ich freue mich natürlich, wenn es bei dir so explodiert, dass du viele parallele Infrastrukturen brauchst. Vorab will ich aber jetzt dir noch aus der Nase kitzeln und sagen, wenn du 3 Bits an Security-Tipps an Freunde und Familie rausgeben würdest, also das Ultra-Praktikabelste, was jeder jetzt gleich sozusagen parallel zum Zuhören umsetzen sollte, was wäre das?
Richtig. Zum einen natürlich unbedingt Updates machen. Also einfach mal Smartphone aufmachen, in die Einstellungen gehen, schauen, ob das neueste Update installiert ist. Weil durch Updates werden ja Schwachstellen, die wo bekannt sind, geschlossen. Und wenn man länger keine Updates macht, dann lässt man einfach viele Lücken auf. Das Zweite, so langweilig, wie es auch klingt eigentlich, sind wirklich sichere Passwörter und 2-Faktor-Authentifizierung. Also dass man sagt, man benutzt ein ganz langes, schwieriges Passwort. Und da dann einfach 2-Faktor-Authentifizierung oder Multifaktor-Authentifizierung obendrauf, dass man sagt, man kriegt nur eine SMS aufs Smartphone, man hat eine App auf dem Smartphone, wo ein 2. Code generiert wird. Weil selbst wenn das Passwort dann mal durch eine Phishing-Attacke oder von einer anderen Plattform geklaut wird, dass man dann einfach sagen kann, da gibt es nur einen 2. Schutzfaktor. Das unterstützen alle gängigen Plattformen, ob das jetzt Gmail ist bei Google oder Microsoft-Account. Das wird überall unterstützt. Unbedingt bitte aktivieren. Und das Dritte ist dann einfach, das klingt auch wieder eigentlich langweilig, ist aber extrem wichtig, weil es so wenige eigentlich einsetzen, Passwortmanager, weil lange Passwörter und vor allem unterschiedliche Passwörter bei verschiedenen Webseiten, das ist ganz, ganz wichtig, die kann man schlecht im Kopf haben. Und ich sage immer, wenn man sein Passwort im Kopf haben kann, dann ist es ein schlechtes Passwort. Deswegen Passwortmanager, wo man dann ganz sicher seine Passwörter verwalten kann und da dann immer Zugriff hat, wenn man sie benutzen muss und die dann einfach dementsprechend abgesichert sind. Das wären, also mit die Haupttipps sind jetzt keine, ja, sind jetzt keine krassen Tipps, sind langweilige Tipps, aber Sicherheit in der Basis ist einfach unter Umständen auch langweilig, aber das sind wichtige Schritte, die wo umgesetzt werden müssen, wo ich aber leider immer wieder im Alltag sehe, dass es noch nicht so ist.
Absolut, da bin ich voll bei dir und sind ja auch unsere Bemühungen, warum wir oder mit denen wir auch unsere Gesellschaft ein Stück weit sicherer machen wollen. Hätte es jeder auf dem Schirm und jeder Anbieter sofort implementiert, dann wären wir an mancher Stelle gar nicht an so katastrophalen Punkten oder in so katastrophale Hacks und Leaks gelaufen, wie wir es leider sind. Lass uns zusammen mal in den virtuellen Maschinenraum gehen und mal hands-on die Ärmel hochkrempeln und diverse Themen besprechen. Wir nehmen die Episode gerade auf, wo durch alle Medien entsprechend dein Tesla-Hack geht. Sobald die aber ausgestrahlt wird, wird es ungefähr einen Monat zurückliegen. Dazu kommen wir gleich später. Lass uns mal einsteigen. Du hast gerade erzählt, dass du Penetrations machst. Wenn du jetzt sozusagen Schülerinnen und Schüler erklären willst, was ein Penetration-Test ist, wie würdest du es in ganz einfachen Worten in 2, 3 Sätzen beschreiben?
Richtig. Also jetzt gibt es ja Hackergruppen und auch einzelne Hacker, die wo Unternehmen angreifen, um Daten zu klauen, um dann das Unternehmen erpressen zu können. Und diese Hacker haben ja ihre Vorgehensweisen, die haben ja ihre Methoden, die haben ja ihre Tools, um dann schlussendlich Schwachstellen zu finden und das Unternehmen dann hacken zu können und da Zugriff auf Unternehmensdaten zum Beispiel zu erhalten. Und jetzt kann man hergehen und kann einen IT-Sicherheitsexperten oder ein Cyber-Security-Unternehmen wie mich beauftragen, genau mit den gleichen Methoden, Angriffsvektoren, Schwachstellen, Tools vorzugehen, Unternehmensinfrastrukturen anzuschauen, Web-Applikationen anzuschauen, um eben Schwachstellen zu finden, Schwachstellen aufzudecken. Das ist dann auch ein längerer Prozess. Da wird dann am Ende ein detaillierter Bericht eben geschrieben, wo die ganzen Schwachstellen, die wo ich gefunden habe, drin sind, damit dann Unternehmen, wenn es mal einen Bericht hat, das Ganze durchgehen kann, die ganzen Schwachstellen schließen, damit, wenn dann tatsächlich mal ein Hackerangriff von außen kommt, die Schwachstellen, die wo der Hacker eigentlich gefunden hätte, schon von mir gefunden und vom Unternehmen geschlossen worden sind.
Die Penetration-Tests sind sehr, sehr wichtig. Ihr könnt es euch vorstellen, und so versuche ich entsprechend immer zu formulieren, dass ein Penetration-Test eigentlich der Crash-Test für Software ist. Bevor ein Auto oder Software der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt wird, wird es einmal auf Herz und Nieren getestet, dass entsprechend alles klappt, dass die Daten sicher sind, dass auch die Ausfallzeiten gering sind. Und wie das funktioniert, versuchen wir auf unserer Lernplattform www.digitale-sicherheit.org zu vermitteln und machen uns als Bundesverband Digitale Sicherheit auch stark, dass es in jede Ausbildungsrichtung integriert wird. Falls ihr Zuhörerinnen und Zuhörer da noch Ansatzpunkte braucht oder mit eurer Organisation Schwierigkeiten habt, tretet gerne mit uns in Kontakt und wir schauen, was wir gestalten können. So, neben dem Werbeblock zurück zu dir, David. Du bist ein Bounty Hunter als digitaler Kopfgeldjäger. Wie wird man sowas und was machst du damit?
Das sind zwei sehr gute Fragen. Fangen wir mal am Anfang an. Wie wird man sowas? Und das ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie einen Udemy-Kurs anschaut und dann macht man das. Sondern natürlich zum einen braucht man mal wirklich die Grundlagen, die Fundamente vom Thema IT-Sicherheit, vom Thema Hacking, dass man eben Schwachstellen erkennen kann. Und zum anderen ist es jetzt eben so, wir waren ja ganz kurz bei Penetrationstests. Aber Penetrationstests sind ja, ein Unternehmen kommt auf ein Cybersecurity-Unternehmen oder einen Hacker zu, beauftragt den und dann geht das Ganze seinen Gang. Aber das ist ein längerer Prozess, da gibt es dann Verträge, die wo das regeln und ist natürlich beauftragt. Und jetzt sind aber ganz viele Unternehmen, große Unternehmen wie jetzt Google, Facebook, Amazon, unter anderem auch Tesla, die sehen den Wert in dieser gesamten Cybersecurity-Community. Und die können jetzt aber ja nicht jedem Einzelnen einen Auftrag geben, hackt uns mal einfach und dann Verträge mit jedem Einzelnen ausarbeiten und das Ganze machen. Sondern jetzt gehen die Unternehmen her und setzen sogenannte Bug-Bounty-Programme eben auf. Und Bug-Bounty-Programm im Grunde ist, da steht drin, wir sind das und das Unternehmen und wir haben die und die Dienste, Infrastruktur, Server, IP-Adressen etc. Und wir würden euch jetzt die Erlaubnis geben, die Sachen anzugreifen, Schwachstellen zu finden. Falls ihr Schwachstellen aus Versehen gefunden habt, etc., dann könnt ihr die hier melden. Und dann gibt es auch schöne Bug-Bounty-Plattformen, wo man dann seine Berichte ausfüllen kann, Berichte hinschicken kann. Und die Unternehmen freuen sich dann natürlich sehr, wenn jetzt ein freundlicher Hacker auf sie zukommt und sagt, hey, hier ist ein System von euch und da konnte ich mich jetzt relativ einfach reinhacken. Und dann kann das Unternehmen dementsprechend reagieren, kann das schließen. Weil Penetrationstests, die laufen ja auch nicht ständig. So ein Bug-Bounty-Programm ist jetzt aber was, wo ja immer dann läuft und wo jetzt jeder hergehen kann und sagen, hey, das ist cool, PayPal hat ein Bug-Bounty-Programm, die erlauben mir, Sicherheitstests durchzuführen und wenn ich was finde, kann ich es melden. Und natürlich gibt es da auch Beschränkungen, also man kann jetzt keine DDoS-Angriffe durchführen, die wo die Verfügbarkeit einschränken würden. Man sollte oder darf auch nicht irgendwie Daten von anderen Nutzern manipulieren, sondern immer nur mit seinem eigenen Account und auf seine eigenen Sachen beschränkt, damit das Ganze natürlich in dem Rahmen bleibt und sicher bleibt. Aber wenn man dann tatsächlich was gefunden hat und das an Unternehmen meldet, dann kann es auch sein, dass das Unternehmen sagt, ey, das war jetzt so gut, wir bezahlen dich dafür, weil du die Schwachstelle hier gefunden hast, das war für uns sehr, sehr wertvoll, wir bezahlen dich jetzt da dafür. Bei Red Bull ist es total schön, weil Red Bull hat gesagt, wir bezahlen euch leider nicht, aber wir schicken euch ganz viel Red Bull, wenn ihr was findet. Und das war ganz grandios, wo ich dann tatsächlich bei Red Bull Erfolge was gefunden hatte, wo Red Bull gesagt hat, so ey, voll geil, wir schicken dir jetzt mal hier 3-4 Pakete voll mit Red Bull. Das war ganz wunderbar. Und so kann man dann einfach, wenn man jetzt die Fähigkeiten hat, Schwachstellen zu finden, dann kann man jetzt sagen, ich suche mir dann Unternehmen aus und dann schaue ich mir einfach das Ganze mal an. Also zum Beispiel bei Red Bull, wo man sich dann einfach mal die Infrastruktur anschaut, die Domains anschaut, die Server und da einfach dann seine Tests durchlaufen lässt und guckt, ob man was findet. Ja. Und dann kann man das Ganze melden.
Phänomenal. Das hört sich gut an. Und was ich auch mitgenommen habe, ist, dass ein Bug-Bounty-Programm den rechtlichen Rahmen klärt. Weil wenn ich jetzt einfach nur in dem Fall Red Bull oder einen Diensteanbieter angreifen würde, dann mache ich mich ja im Zweifel strafbar. Aber ein Programm löst sozusagen das ganze Rechtliche auch auf, gibt mir als Hacker oder Penetration-Tester eine Sicherheit, dass ich in dem Rahmen, was dort entsprechend definiert ist, das heißt, da stehen dann konkret die Ziele drin, das heißt unter www.digitale.sicherheit.org, da dürft ihr entsprechend testen, hacken, alle Angriffe starten, aber nicht auf beispielsweise der Lernplattform, wo dann entsprechend User-Profile drinstehen.
Richtig, absolut, genau. Und das ist einfach das Schöne bei Bug-Bounty-Programmen, weil man dann auch einfach mal Ziele im Internet überprüfen kann, ohne dass man jetzt mit dem Unternehmen groß in Kontakt gewesen ist. Und ein Bug-Bounty-Programm, das ist eigentlich die Stufe über eine Vulnerability-Disclosure-Policy. Eine Vulnerability-Disclosure-Policy macht im Grunde das Ähnliche, sagt aber jetzt wenig oder sagt jetzt nicht, dass man dafür was bekommt. Also Bug-Bounty-Programme, die sind ja meistens so aufgesetzt, bei PayPal zum Beispiel, wenn man jetzt bei PayPal eine kritische Schwachstelle findet, dann kriegt man bis zu $20,000. Deswegen heißt ja auch Bug-Bounty-Hunter, weil man eben diese Bug-Bounties hunted.
Wie ein Kopfgeldjäger, der einen Verbrecher jagst du die Schwachstellen auf IT-Plattformen.
Richtig, exakt. Und kriegt dann bei Bug-Bounty-Programmen in vielen Fällen eben auch dementsprechende Rewards. Was ich jetzt aber allen Unternehmen empfehlen würde, auch Unternehmen, die wo jetzt nicht das nötige Geld zum Beispiel haben, um zu sagen, wir bezahlen jetzt jeden Sicherheitsforscher, wäre aber definitiv eine Vulnerability-Disclosure-Policy, weil die sagt im Grunde das Gleiche und schafft eben auch diesen rechtlichen Rahmen, damit Sicherheitsforscher mit gutem Gewissen Schwachstellen dann melden können. Weil was leider ganz oft passiert ist, dass Schwachstellen gefunden werden und dann wird geschaut, das kann zufällig passieren. Da stößt man zufällig auf ein System, findet eine Schwachstelle und dann wird geschaut, hat das Unternehmen ein Bug-Bounty-Programm oder eine Vulnerability-Disclosure-Policy? Und wenn ein Unternehmen keins von beidem hat, dann kommen ganz oft Zweifel auf bei dem Sicherheitsforscher, ob er das jetzt tatsächlich melden sollte oder nicht, weil eben dieser rechtliche Rahmen nicht da ist.
Ganz konkret gibt es ja dafür einen vorgeschlagenen Standard, die security.txt, also eine Textdatei, die security.txt heißt, die man hinterlegen soll. Wäre das genau der richtige Ansatz, den du vorschlägst? Oder
Nein.
Was soll ein Unternehmen genau jetzt in dem Zeitpunkt tun?
Richtig, also da muss ich einhaken, die Security-TXT, die ist ganz wunderbar. Das wäre eigentlich der nächste Punkt, um im ersten Schritt mal Sicherheitskontakte überhaupt herzustellen. Weil vielleicht kommen wir zu der Geschichte nur später. Mir passiert es des Öfteren, dass ich was finde und dann niemanden habe, den wo ich kontaktieren kann. Und in so einer Security-TXT steht dann zum Beispiel eine E-Mail-Adresse drin, die wo man anschreiben soll, wenn man ein sicherheitsrelevantes Problem gefunden hat oder Thema hat. Das heißt, das ist ganz wichtig. Aber es gibt auch einen Standard für Vulnerability Disclosure Policies. Der ist auf disclose.io. Das können wir ja vielleicht dann einblenden, wo sich Cybersicherheitsforscher, Rechtsanwälte und eine große Community zusammengetan haben, um einen standardisierten Text zu entwickeln, der wo von jedem Unternehmen einfach auf die Website gepackt werden kann, um hier diesen Rahmen zu schaffen, damit Sicherheitsforscher sicher Schwachstellen melden können. Und das ist im Grunde was relativ Einfaches, wo man einmal erstellen muss, auf die Website kopieren und dann hat sich die Sache schon erledigt.
Das heißt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr noch keine Schwachstellen-Disclosure-Politik oder Richtlinie veröffentlicht habt oder einen Security-Kontakt veröffentlicht, dann denkt drüber nach, das direkt zu tun, weil dann kann ein Sicherheitsforscher wie David gleich auf euch zukommen und sagen, hey, ich habe da was entdeckt. Schaut mal da drüber oder lasst uns gemeinsam drüber schauen, um die Probleme dann zu beheben. Weil für Hacker ist es oftmals das Problem, auch mit den Unternehmen richtig in Kontakt zu kommen, dass was gefunden ist, auch dann entsprechend schnell behoben wird, ohne eine größere Gefahr darzustellen.
Ganz genau. Da würde ich jetzt gleich einhaken, falls ich darf.
Okay, ja klar.
Gleich an dieser Stelle. Und dann würde ich noch eine ganz kurze Geschichte erzählen. Das war nämlich tatsächlich, da kam wieder so Neugier in mir auf, was denn wieder so ungeschützt am Internet hängt. Könnte man ja mal wieder nachschauen. Und dann hatte ich mich dazu entschieden, das Ganze zu tun. Das war dann einfach an einem Abend ganz entspannt. Und dann bin ich auf Elastic, vielleicht muss man kurz erklären, was Elastic ist. Elastic ist ein Datenspeicher, das ist ein Open-Source-Projekt, wo man Daten abspeichern kann, Daten indizieren kann. Da kommt dann Kibana oben drauf, da kann man dann Logdaten auswerten, Systemverfügbarkeit ansehen.
David, lass uns da kurz die Frage umdrehen und sagen, okay, David, wenn du einen Abend lang nichts zu tun hast, Was machst du und wie schaust du die Unternehmen an? Weil ich glaube, deine Sichtweise auf Unternehmen, auf Webdienste ist eine ganz andere als von Otto-Normalverbrauchern, wie unsere, vielleicht teilweise unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch nicht die Kurse auf digitalesicherheit.org besucht haben. Was machst du und wie gehst du vor?
Richtig, also in dem Fall war es tatsächlich andersrum. Also ich habe mir nicht ein Unternehmen generell dann angeschaut, sondern ich bin einfach mal durchs Internet gewandert und habe mir angeschaut, was da für Systeme so ungeschützt am Internet hängen, ohne jetzt direkt einen Bezug zu einem Unternehmen direkt zu haben. Und dann bin ich auf ein ungeschütztes System gestoßen. Das habe ich dann erst im Nachhinein rausgefunden. Das war von einem Unternehmen, die entwickeln Software für Energienetzbetreiber. Also sind wir ja schon leicht im Bereich kritische Infrastrukturen, die machen Software für E.ON zum Beispiel. Und dann bin ich da auf dieses System gestoßen und das war eine ungeschützte Elastic-Instanz und die hat mir dann erlaubt, Logdaten aus deren Cloud-Deployments zu sehen, Verfügbarkeitsdaten. Und da kam dann ganz viel rein, weil die relativ viele Systeme hatten, die wo ihre Logdaten eingespeist hatten in diese Elastic-Instanz. Und dann dachte ich mir, gut, das sollte ich jetzt hier nicht sehen. Das ist ein Problem, das sollte ich melden. Jetzt hatte ich aber im ersten Schritt gar keinen Anhaltspunkt, dem gehört das System. Ich hatte da die IP-Adresse, ich hatte da Zugriff drauf, aber ich wusste gar nicht, wem das gehört. Und dann, glücklicherweise, war eine dieser Java-Klassen von der Software, die wo ich hier gelockt hat, hatte den Namen von dem Unternehmen drin. Und dann bin ich da auf die Website, habe das gegoogelt und habe mir gedacht, wunderbar, jetzt melde ich das an den Security-Team und dann schaue ich mir die nächsten Systeme an. Bin hier auf die Website, aber ich gucke, gibt es was zur IT-Sicherheit? Das Einzige, was auf der Website stand, ich zitiere, Trust in Data and IT Security. Und dann haben wir gedacht, wunderbar, Dankeschön. Ich habe hier keinen Security-Kontakt, ich habe hier keine Vulnerability-Disclosure-Policy, überhaupt nichts. Was mache ich jetzt? Und wenn ich jetzt anrufe, dann komme ich irgendwo in der Zentrale raus und denen erzähle ich dann was über IT-Sicherheit und Schwachstellen. Ja gut, da bin ich wahrscheinlich schneller wieder aus der Leitung, wie ich die ganze Geschichte erzählen konnte. Und dann bin ich auf LinkedIn, habe mir gedacht, wunderbar, gut, dann suche ich jetzt auf LinkedIn nach Security-Kontakten von dem Unternehmen. Da habe ich keinen gefunden. Dann habe ich auf LinkedIn tatsächlich einen Head of Platform Development anschreiben müssen und habe gesagt, hey, ich habe ja was gefunden, sind das eure Systeme, hängt das mit euch zusammen, an wen soll ich mich denn melden? Und er so, ja, sind ihre Systeme, erklärt mal intern ab, mit wem ich da sprechen muss. Und dann bin ich mit jemand anderem in Kontakt gekommen, der war auch nicht von dem Security-Team, deswegen weiß ich gar nicht, ob es da überhaupt eins gab. Und dann musste ich über LinkedIn die ganze Geschichte erzählen. Und jetzt wird es ganz witzig. Und die dann natürlich, ja, scheiße, da hat einer Mist gebaut, wir beheben das, war dann relativ schnell weg. Aber sie haben ja Port-Monitoring, um sowas zu verhindern. Da habe ich mir kurz gedacht, ja gut, klar, kann sein, dass das am Montag lief der letzte Scan, am Dienstag ist es, dann war es am Internet und am Donnerstag habe ich es jetzt gefunden, bevor am nächsten Montag wieder der nächste Scan läuft. Hätte passieren können. Dann habe ich mir gedacht, Mensch, David, jetzt schaust du nochmal nach, wie lange das schon am Internet hing. Ja, dann hing das ganze Ding 11 Monate lang, ungeschützt am Internet, bis ich das gemeldet habe an das Unternehmen. Und das sieht man mal, Wie einfach sowas passieren kann, wie einfach da jemand drüber stolpern kann und wie im Grunde schwer es dann ist, das Unternehmen da überhaupt darauf aufmerksam zu machen. Weil jetzt musste ich erstmal da auf die Website, auf der Website war nichts, dann auf LinkedIn suchen, gibt es jemanden, gibt es vielleicht jemanden. Und da könnte einfach so der ganze Prozess gestreamlined werden, wenn man sagt, man hat hier seine Security@E-Mail-Adresse und da gehen die ganzen Sachen gebündelt hin. Und dann hängt sowas vielleicht nicht 11 Monate lang am Internet, sondern wenn ein Sicherheitsforscher vorher schon mal drüber stolpert, dass er das Ganze dann melden kann.
Absolut. Wir haben ja letztes Jahr auch über diverse politische oder auch Löchern oder Schwachstellen in den Warn-Apps gelernt, dass manchmal oder nicht jeder bereit ist, auch entsprechend so ein Feedback aufzunehmen oder darauf vorbereitet ist, dass auch Systeme gehackt werden. Deswegen ein Appell an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die selber in der verantwortlichen Position sind oder mal bei ihrem Unternehmen nachschauen können. Bitte, unabhängig davon, ob ihr ein Security-Team habt, was David anspricht oder nicht, bitte fügt einen Hinweis auf euren Webseiten hinzu. Ähnlich bei den Datenschutzhinweisen muss ja auch ein Datenschutzbeauftragter benannt sein. dass zumindest in dem Worst-Case-Szenario jemand erreicht werden kann, der sich mit der IT-Sicherheit bei euch auskennt oder der dann die richtigen internen Stellen weiterreicht oder mit den Dienstleistern spricht. Hauptsache, die verwundbaren Systeme, die vielleicht auch Daten öffentlich ins Netz posaunern, kommen schnellstmöglich weg, weil das ist ja auch wieder ein Einstiegsrisiko, wenn man die Systeme übernehmen kann, nicht nur einen Datenverlust zu haben, sondern vielleicht auch wieder der Sprung zurück ins Unternehmen. Deswegen passt da entsprechend auf. David, gab es da ein Happy End? Sind die Systeme jetzt weg oder wie seid ihr?
Richtig, verblieben? Also die haben gut reagiert. Die haben sich natürlich auch gefreut. Also ich habe das Glück, dass die Reaktionen, die wo ich bisher erleben durfte, meist sehr positiv waren. Da habe ich auch schon von anderen Sicherheitsforschern ganz andere Stories gehört. Ein Freund von mir, der ist dann von der Schweizer Bundesbahn, die wollten ihn dann verklagen, weil er da was gefunden und gemeldet hatte. Aber bei mir waren die Rückmeldungen immer sehr positiv. Das heißt, die Unternehmen haben dann auch schnell reagiert, haben die Systeme vom Netz genommen und das ganze Thema war soweit erledigt. Dem einen Unternehmen hier hatte ich dann tatsächlich nur vorgeschlagen, jetzt sollte man sich doch auch mal alle anderen Systeme anschauen, wenn sowas schon 11 Monate lang geschützt am Netz bleibt. Da hatte ich jetzt leider noch keine Rückmeldung. Aber da schauen wir mal. Vielleicht ist es jetzt auch intern einfach mal wieder auf dem Tisch, das Thema IT-Sicherheit, dass die schauen, wenn sowas passieren kann, dann müssen wir jetzt mal wirklich auch weiterschauen.
Das ist auch ein Appell von uns, zu sagen, IT-Sicherheit muss präsent sein, sollte im besten Fall auch eine Messgröße in der Unternehmenszielvereinbarung sein, damit man entsprechend da was konkretisieren kann und dass es regelmäßig zum Thema wird und nicht einfach quasi der unliebsame Kostentreiber ist, der es definitiv nicht ist. David, zurück zu dir und deiner jüngsten Vergangenheit. Wir haben uns letztes Jahr im Sommer ja schon darüber unterhalten, dass du jetzt endlich mal einen Tesla fahren möchtest. Jetzt hast du es aber geschafft, innerhalb von kürzester Zeit doch ein Fahrzeugpool an Teslas unter deine Kontrolle zu bekommen. Was ging da ab?
Richtig, also das ist tatsächlich eine sehr witzige Geschichte. Der Stan hat das Ganze schön getitelt, erst seit kurzer Zeit seinen Führerschein, aber schon hunderte Autos. Das beschreibt es eigentlich ganz witzig. Und ja, das war auch wieder was. Also da bin ich tatsächlich letztes Jahr auf das ganze Problem aufmerksam geworden. Da ging es um einen Security Audit bei einem Unternehmen und dann hatte ich noch gar nicht mit dem vollen Security Audit angefangen, sondern wollte bloß mal ganz kurz einen Blick auf die Infrastruktur werfen. Und da habe ich dann eine Instanz von Third-Party-Software für Teslas gefunden, die wo im Grunde nur fürs Datenspeichern und Datendisplaying zuständig ist. Also wenn man jetzt seine Fahrten nachvollziehen will. So. Und dadurch, dass ich ja eben leicht ein Tesla-Fan bin, oder was heißt leicht, ich bin Tesla-Fan, habe ich mir die Software genauer angeschaut und habe dann rausgefunden, dass es in der Software eine Schwachstelle gibt, die wo mir erlaubt, ohne die Login-Daten zu haben, die API-Keys aus der Software rauszukriegen. Und API-Keys in dem Fall hier sind im Grunde digitale Autoschlüssel mit erweiterter Remote-Control-Funktionalität. Da kommen wir dann später noch dazu. Und das hatte ich dann natürlich an das Unternehmen gemeldet. Nein, dann habe ich rausgefunden, das war dann der Tesla vom CTO und ich wusste dann, wo der im Urlaub war. Aber das hatte ich dann eben gemeldet, die hatten es runtergenommen. Und dann jetzt vor 2 Wochen an dem Wochenende, ich weiß gar nicht, woher der Gedanke kam, aber dadurch, dass ja die Drittanbieter-Software im Grunde insecure by default ist, also wenn jemand einfach nur die runterlädt, in der Standardversion aufsetzt, den Docker benutzt, dann erlaubt es mir, die digitalen Schlüssel da rauszubekommen, relativ einfach. Und dann kam der Gedanke auf, was, wenn davon nur mehr im Internet hängen, was, wenn davon nur mehr betroffen sind. Da habe ich mir gedacht, gut, mache ich wieder so ein Abendprojekt, schaue ich mir das Ganze einfach an. Vielleicht finde ich ja 2, 3, kann ich die Unternehmen oder Personen wieder anschreiben, kann das melden, Geschichte erledigt. Ja, es wurden dann aber leider nicht nur 2, 3, sondern es wurden ganz viele irgendwann. Und 1, 2 Leute konnte ich dann tatsächlich nur ausfindig machen. Da konnte ich es dann melden. Die waren relativ froh, weil man den Funktionsumfang, den wo ich da hätte ausnutzen können, der war relativ groß. Also was ich mit so den gravierendsten Angriffspart finde, ist, dass man erstmal den Sicherheitsmodus ausmachen kann, den Sentry Mode, also die Alarmanlage im Grunde, die auch den Tesla überwacht. Dann kann man die Türen entspannen, einsteigen und Keyless Driving starten. Und dann hätte ich tatsächlich einfach die Teslas auf den Roadtrip mitnehmen können. Man hätte aber allerdings auch die Fenster runterfahren können, die Temperatureinstellungen ändern, YouTube-Videos abspielen. Und jetzt saß ich da vor der ganzen Liste Autos und wusste nicht, jetzt konnte ich die Besitzer nicht identifizieren und die Besitzer kontaktieren. Und dann entstand der Tweet, der wo dann durch die Welt ging, weil ich einfach frustriert war. Ich habe ja Zugriff, ich kann die Besitzer nicht identifizieren. Und dann habe ich einfach getweetet, so quasi, das kann doch nicht sein, dass ich hier Zugriff habe und die Besitzer nicht identifizieren kann. Und das ging dann sowas von durch die Decke. Ganz unerwartet eigentlich. Ich hatte bloß ein paar hundert Twitter-Follower und meine Tweets kriegen halt ein paar Likes und das war's. Aber dadurch, dass Tesla einfach so ein hitziges Thema ist, ist das Ganze dann relativ breit getreten worden. Und dann wollten natürlich die ganzen Medien mit mir sprechen, was ist da los, wie sieht es aus. Mit dem Tesla Security Team bin ich dann in Kontakt gekommen. Die waren relativ hilfreich, das war relativ gut, weil die haben natürlich ihre Mittel und Wege, dann die Besitzer zu identifizieren und zu kontaktieren, die wo mir einfach verwehrt sind. Und das haben sie dann tatsächlich auch getan. Also die haben dann zuerst bestätigt, sie schauen sich das Ganze jetzt an. Und dann haben sie gesagt, ja, sie haben jetzt API-Tokens zurückgezogen, also den digitalen Schlüssel invalidiert und die Besitzer per E-Mail und Push-Nachricht benachrichtigt. Ich habe dann auch mit dem Anbieter, also mit der Drittanbieter-Software, mit dem Hersteller gesprochen. Das ist ein Open-Source-Projekt. Der war relativ verständnisvoll, der konnte das Ganze nachvollziehen. Der hat dann relativ schnell eben ein Update nachgeliefert, das wo mir dann oder in Zukunft dann verwehrt, die digitalen Schlüssel ohne Authentifizierung aus den Instanzen rauszubekommen. Und das war ein wenig so die ganze Geschichte. Was in dem Zug auch noch ganz witzig war, ich hatte dann in einem der Kommentare unter dem originalen Tweet, habe ich mich über den Namen von einem bestimmten Tesla witzig gemacht. Ich habe gesagt, wer nennt seinen Tesla denn so? Und am nächsten Morgen bin ich dann aufgewacht und hatte eine Twitter-DM. Ja, hey, ich habe einen Tesla, der heißt so, Model X. Ob ich mal die letzten sechs Nummern der VIN-Nummer schicken könnte, damit er überprüfen kann, dass sein ist. Habe ich ihm die letzten sechs Zahlen der VIN-Nummer geschickt, sagte, ja, das ist sein Tesla.
Sehr cool.
Und dann sage ich so, ja, ich könnte ja mal hupen lassen, um bestätigen, dass da der Zugriff ist. Und dann er so, ja, mach halt, ne, wenn kannst, so quasi. Und dann habe ich ihn hupen lassen und habe gesagt, ja, ob er bestätigen kann, dass es gehupt hat. Sagt er, ja, kann er bestätigen. Und dann, tut es mir leid, habe ich irgendwo in Irland eine Nachbarschaft aufgeschreckt. Aber das war dann relativ witzig. Und so war wenigstens so der ganze Prozess. Und das dann natürlich in den Medien war das ein Lauffeuer, das, wo sich da verbreitet hat, dass hier ein 19-Jähriger aus Deutschland dann auf einmal Zugriff auf die ganzen Autos hier um die Welt hatte. War ja in 13 Ländern, also Dänemark, Finnland, Belgien, in den USA, in England, auch hier in Deutschland tatsächlich einer. Also das war relativ, relativ weit verbreitet. Und jetzt bin ich aber froh, dass das Ganze dementsprechend wieder abflacht und dass jetzt das Ganze so weit behoben ist. Und jetzt nächsten Montag werde ich dann eben mein technisches Write-up mit den ganzen Details veröffentlichen. Und da wollte ich eben warten, weil ganz viele haben dann unter dem Tweet auch geschrieben, ja, ich sollte endlich mal Beweise liefern. Aber in diesem Prozess von Responsible Disclosure, also dass man erst an die Öffentlichkeit geht mit technischen Details, wenn das Ganze gefixt ist, der Prozess hat jetzt eben dementsprechend noch gedauert in Koordination mit dem Tesla Security Team und dem Hersteller der Drittanbieter-Software. Aber jetzt nächsten Montag geht dann der Bericht mit den ganzen technischen Details online. Und ich freue mich, dass das Ganze eben jetzt einfach IT-Sicherheit auch in den Medien wieder in den Vordergrund rückt. Vor allem auch IT-Sicherheit dann von digitalen und vernetzten Autos, was ja in Zukunft definitiv noch ein extrem wichtiges Thema sein wird.
Ja, vor allem von allen vernetzten Geräten. Und ich glaube, ein Stichwort, das du gesagt hast, das ist essentiell wichtig und das kann man nicht oft genug betonen. Und zwar private Daten schützen und öffentliche Daten nützen. Und jedem, wenn ihr eine Schwachstelle findet und entdeckt, die Möglichkeit geben, dass man es beheben kann. Und dafür gibt es unterschiedliche Programme. Wir werden auch unter der Episode noch unterschiedliche Vorgehen dazu verlinken, gerade auch wie man sich durchhangeln kann, weil das hilft euch auch entsprechend gut als IT-Sicherheitsforscher, Hacker-Penetration-Tester entsprechend wahrgenommen zu werden und nicht das Unternehmen in erster Linie zu stellen, sondern es hilft auch den Kunden oder den betroffenen Endanwendern, die ja oftmals gar nichts dafür können, dass es jetzt eine entsprechende Lücke gibt, die wahlweise auch mit der Fernsteuerung von dem Auto ja nicht nur ihre Daten gefährden, sondern auch vielleicht das Leben, wenn ihr im Straßenverkehr entsprechend irgendwie eingreift. Also da, David, vielen Dank dafür, dass du einerseits die Welt auch ein Stück sicherer machst, aber auch uns nochmal erläuterst, warum ein solches verantwortungsbewusstes Vorgehen so essentiell wichtig ist. Lass uns nochmal ganz kurz die einzelnen Schritte Revue passieren. Das heißt, du hast die Geräte identifiziert, beziehungsweise du hast entdeckt, dass es eine Third-Party-Software in dem Ökosystem von Tesla ist und dann entsprechend die API-Keys, die Schlüssel entsprechend extrahiert und darüber den Zugriff bekommen. Was können wir jetzt quasi daraus als Learning oder Best Practice für andere Projekte oder andere Systeme mitnehmen, worauf wir besonders achten sollen?
Richtig, genau. Also bei der Geschichte ist es ganz interessant, weil tatsächlich drei Parteien eben betroffen sind. Also wir haben einmal die Tesla als Unternehmen, wo natürlich hätte, also ich will jetzt hier Tesla nicht die Schuld geben, aber Tesla als Unternehmen hätte Schritte unternehmen können, um das Ganze in dem Ausmaß zu verhindern. Ob Tesla das jetzt will oder nicht, die Leute werden dieses API, diese Schnittstelle benutzen und dann kann man sie im Grunde auch gleich sicher machen für die Anwender. Und mein Vorschlag wäre da jetzt einfach, weil die Drittanbieter-Software hier, die musste nur Daten lesen. Also das war das Einzige. Man konnte auch über die Drittanbieter-Software selbst gar keine Befehle senden. Und jetzt könnte Tesla einfach hergehen und könnte sagen, ja, wir bieten einen Zugang zu unserer Schnittstelle an, die wo nur fürs Datenlesen zuständig ist. Die, wo man dann den Zugang, den wo man dann zu einer Drittanbieter-Software geben kann. Weil dann das Einzige, was ich hätte dann machen können in so einem Fall, wäre jetzt, dann weiß ich, wo die ganzen Teslas parken um die Welt und das wäre es wieder gewesen. Aber dadurch, dass wir eben nur einen Zugriff auf diese API haben, der wo eben zusätzlich zum Datenlesen diese ganze Kontrolle erlaubt, konnte ich eben die Befehle ausführen. Und da kann jetzt so ein Unternehmen wie Tesla hergehen und sagen, ja, wir wissen, die Leute benutzen das, dann machen wir es doch sicher und bauen hier einfach verschiedene API-Scopes ein, Read-Only, nicht kritische Funktionen, Sitzheizung einschalten etc. Und eben wirklich einen Zugang für kritische Funktionen, Türen aufsperren, Keyless Driving starten, der wo im besten Fall an überhaupt niemanden weitergegeben werden sollte. Das war es, wo Tesla hätte machen können. Dann haben wir einmal die Hersteller der Drittanbieter-Software, die wo natürlich zum einen, ich meine, in dem Fall war es jetzt ein Open-Source-Projekt, das wo einfach über Zeit gewachsen ist. Deswegen will ich auch hier dem Maintainer überhaupt keine Schuld geben, sondern sowas passiert. Und dem liegt die Sicherheit genauso am Herzen wie mir. Dass man da einfach regelmäßig drüber schaut, dass man da immer wieder das Ganze hinterfragt, das ganze Projekt, dass man schaut, gibt es vielleicht irgendwo Möglichkeiten. Und jetzt in dem Fall, wenn man jetzt so kritische Sachen abspeichert, wie API-Tokens, die wo Zugriff auf ein Auto ermöglichen, dass man das dann mit den absolut höchsten Sicherheitsstandards macht. Weil in dem Fall war es jetzt hier auch so, die API-Tokens, die waren einfach neben allen Daten im Klartext in der gleichen Datenbank gespeichert. Und da wäre jetzt meine Empfehlung vom Sicherheitsaspekt her, dass man diesen kritischen Token einfach verschlüsselt und am besten Fall nur ganz woanders abspeichert, dass selbst wenn jemand wollte, er den API-Token da nicht rausbekommt.
Weil man vielleicht vereinfacht auch sagen kann, ein API-Token, was ja eigentlich nur eine Zeichenkette aus Buchstaben und Zahlen ist, ein Authentifizierungsmechanismus ist, der einem Benutzernamen und Passwort gleicht.
Richtig, genau. Und in dem Fall ist es halt ein digitaler Autoschlüssel, wo man dann ganz viele Funktionen machen kann. Zum Beispiel, das habe ich dann im Nachgang nur rausgefunden, wenn einer der betroffenen Benutzer sein Garagentor connected hat mit seinem Tesla, dann hätte ich tatsächlich den sein Garagentor aufmachen können. Und solche Sachen, die wo da möglich gewesen wären. Und natürlich können die Besitzer der Fahrzeuge hätten in dem Fall auch was machen können. Also was ganz wichtig ist, falls ihr Tesla Besitzer zuhören, unbedingt Pin to Drive aktivieren, dass wenn man mit dem Fahrzeug losfahren will, dass man dann auf dem Touchscreen nur einen Pin, wie beim Smartphone, nur einen Pin eingeben muss, damit selbst wenn jemand Zugriff auf den digitalen Schlüssel hätte, dass er dann nicht direkt losfahren kann. Und natürlich generell muss man sagen, hier für Tesla-Besitzer, für Endanwender ganz vorsichtig sein, wo Zugänge landen, wo man seine Zugänge hingibt, weil es im Moment einfach volle digitale Schlüssel sind, die wo im besten Fall an niemanden weitergeben werden. Und wenn man sie tatsächlich weitergibt, dann einfach ganz, ganz sicherstellen, dass das dann da sicher abgespeichert ist, dass das da sicher gehandhabt wird, damit dann sowas wie jetzt bei der ganzen Geschichte hier nicht passieren kann. Und ich bin froh, dass jetzt einfach das Ganze aufkommen ist, weil es wird mehr Teslas geben im nächsten Jahrzehnt. Das Ganze wird extrem wachsen und dann werden auch Anwender von Drittanbieter-Software, die Anzahl wird extrem wachsen. Und jetzt war es nur eine kleine Anzahl an Teslas, aber ich will nicht ausschließen, dass es in ein paar Jahren dann unter Umständen Tausende gewesen wären, die hier von sowas betroffen gewesen wären.
Absolut. Und deswegen wollen wir als Bundesverband Digitale Sicherheit auch die Sicherheit in unserer Gesellschaft erhöhen, dadurch, dass wir entsprechend Austauschformate wie dieses hier platzieren, um auch gewisse Kriminalprävention zu betreiben, dass du jetzt nicht irgendwie 100 Teslas weltweit die Garagen öffnest, rausfährst und dann ab nach Dinkelsbühl. Ich weiß gar nicht, ob du so viele Stellplätze hättest, um mit den ganzen Autos entsprechend umzugehen. Aber ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir einen quasi den Brückensprung nochmal formulieren, zu sagen, okay, wenn ihr in Projekten mit API-Schlüsseln oder Zugangsberechtigungen arbeitet, schaut, dass eine rechte Ausweitung oder Privilege Escalation nicht möglich ist oder nicht einfach möglich ist durch die Berechtigungsstruktur. Und achtet auch entsprechend bei jedem Einsatz drauf, wenn ihr auf Drittanbieter-Software aufsetzt, dass ihr die prüft. Beispielsweise das sehr populäre WordPress Content Management System ist, ist in seinem Kern gut auditiert und sicherheitsgeprüft. Oftmals tauchen da Schwachstellen entsprechend in irgendwelchen Plugins auf, die man für eine Funktionalitätserweiterung installiert oder auch auf Smartphones, deren Apps oder App Stores und App Ökosystem vielleicht nicht so sicher ist wie die Geräte selber. Deswegen auch gleiches Prinzip bei den Teslas gewesen. Der Tesla per se wäre jetzt klar in dem Fall über die API angreifbar gewesen, aber den Zugriff hat letztendlich eine App gemacht, die von den Anwendern installiert wurde. Richtig?
Genau, richtig. Und Tesla an sich, also sowohl die Tesla-Infrastruktur als auch die Fahrzeugsoftware, die ist meiner Meinung nach relativ gut und sicher mittlerweile, weil Tesla einfach schon seit mehreren Jahren das Thema IT-Sicherheit, Tesla ist im Grunde ein Softwareunternehmen und die haben seit Jahren schon das Thema IT-Sicherheit auf dem Schirm. Tesla hat eben auch ein Bug-Bounty-Programm, wie schon erwähnt. Das heißt, die Software ist relativ sicher. Ich würde mir trotzdem wünschen, dass ich irgendwann mal Zugriff auf die Hardware kriege, damit ich dann dementsprechend einfach da noch weiter mir das Ganze anschauen kann. Vielleicht finde ich ja dann dementsprechend nur weitere Schwachstellen.
Also Elon Musk, wenn du zuhörst, bitte mal Kontakt mit David aufnehmen.
Genau, das wäre ganz wunderbar, dass man da noch weiter schauen kann. Und WordPress war wirklich ein sehr gutes Beispiel hier auch, weil, wie du sagst, der kann es gut, aber dann installieren die Leute natürlich ihre Plugins für ganz viele verschiedene Anwendungsfälle. Und diese Plugins, die stammen dann von unter Umständen einem Entwickler, der wo mal was auf GitHub packt hat. Und ob das jetzt sicher ist oder nicht, das weiß man nicht. Also da muss man dann wirklich gut drauf schauen, dass das Ganze dementsprechend abgesichert ist. Jetzt muss ich ganz kurz nur einhaken, falls jemand von VW zuhört. VW, was dieses ganze Engaging mit der Cyber Security Community angeht, ist echt nur ein bisschen schwierig. Also VW hat kein Bug Bounty Programm. Und falls jetzt jemand von VW zuhört.
Warte mal, das können wir so nicht machen, das schneiden wir raus. Warte mal. Ich frage es mal anders, aber wenn ja. Ich VW, okay?
Okay, ja.
Tesla geht ja entsprechend damit um und ist ja eigentlich ein Softwarekonzern, wie du es gerade gesagt hast, der auch Autos baut. Wir an unserem Standort Deutschland haben ja auch, also sind weltweit führend in der Automobilindustrie. Und viele Anbieter und auch Autos, gerade auch mit dem Fortschritt der Elektromobilität und Connected Experience oder sozusagen der kompletten digitalen Nutzererfahrung, werden ja auch sukzessive, falls sie es nicht schon haben, entsprechend Anwendungen schreiben, Anwendungen erweitern und Schnittstellen anbieten. Welche Empfehlung gibst du denn jetzt auch unseren Konzernen oder wahlweise Mittelständlern, die auch der Automobilindustrie zuliefern, was sie im Hinterkopf haben sollten?
Richtig, genau. Also wir haben ja in Deutschland, wir sind ja eigentlich ein Autoland schlechthin und wir haben ja ganz viele große Autohersteller und Autounternehmen hier in Deutschland. Und es sind aber Autobauer, das muss man einfach so sagen, die bauen gute Autos und sind keine Softwareunternehmen. Zumindest im Moment, wie das in den nächsten Jahren ausschaut, das sehen wir dann. Aber im Moment sind es einfach Autobauer, die wo zwar gute Autos bauen können, aber wenn es jetzt um dieses ganze Thema Digitalisierung geht, Software, die wo auf Autos läuft und einfach das Gesamtpaket, dann muss da, was IT-Sicherheit obendrauf kommt, definitiv nachgeholt werden, weil es definitiv einige namenhafte Autohersteller hier in Deutschland gibt, die wo auch was dieses ganze Thema mit der Cyber-Security-Community in Kontakt treten, definitiv einen Nachholbedarf haben. Also es gibt namenhafte Autohersteller hier in Deutschland, die haben noch nicht mal ein Bug-Bounty-Programm. Und angenommen, ich hätte jetzt was in deren Autosoftware oder in deren API gefunden, dann gäbe es weder einen rechtlichen Rahmen noch eine Schnittstelle, wo ich hätte das melden können. Das heißt, falls hier Mitarbeiter von namenhaften Autoherstellern zuhören, dann wäre es relativ gut, wenn das intern vielleicht auch nochmal auf den Tisch gebracht wird, dass man da einfach vielleicht auch aus der Cyber-Security-Community einfach Experten mit dazu nimmt, die wo dann da Tipps geben können, um das Ganze zu verbessern und zu erhöhen. Denn deutsche Autohersteller, die wollen digitalisieren, aber da muss man unbedingt das Thema IT-Sicherheit mit auf dem Schirm und mit im Hinterkopf haben.
David, das ist ein wunderbarer Appell, den wir auch als Bundesverband gerne aufgreifen möchten. Und da werde ich auch entsprechend im Nachgang nochmal auf Sie zukommen, möchte aber auf unsere Sparte in Richtung Automotive verweisen, wo wir dich vielleicht auch in der Arbeitsgruppe begrüßen können und möchten. Edit, das kommt raus. Liebe David, danke dir für den Appell. Den Wunsch äußern wir bitte an jedes Unternehmen, dass man einen Security-Kontakt oder Disclosure-Programm veröffentlicht, weil es auch in allen Digitalisierungsbestrebungen natürlich immer Stolpersteine geben kann. Bewusst, unbewusst, fehlerhaft oder durch eine dritte Partei entsprechend irgendwie eingeschleust. Log4j ist das letzte Java-Beispiel, das da wirklich auch viele betroffen hat. Deswegen, das ist nicht immer nur ein Verschulden, sondern oftmals auch einfach ein wertvoller Impuls, entsprechend drauf gestoßen zu werden. Gut, David, welche Risiken siehst denn du in den nächsten Jahren für gerade auch Privat- und Endanwender als höchst gefährlich? Und wie bereitest du dich heute schon vor und welche Empfehlungen würdest du da entsprechend mitgeben?
Das ist eine sehr gute Frage, weil Privat- und Endanwender natürlich nur ein ganz anderes Risiko haben wie Unternehmen. Bei Unternehmen gibt es natürlich ganz klar zielgerichtete Hackergruppen, die wir auf Unternehmen abzielen. Bei Endanwendern geht es mehr einfach um diese allgemeinen Gefahren. Die werden jetzt in relativ wenig gezielt angegriffen werden. Bei Endanwendern geht es dann einfach darum, dass man sich wirklich mal, dass man auf ominösen Webseiten unterwegs ist oder irgendwo Software runterlädt. Selbst in meinem Freundeskreis gibt es Personen, die sagen, Mensch, hier gibt es die Software kostenfrei, dann laden wir die doch hier runter. Von sowas würde ich natürlich aber stark abraten, weil natürlich über solche Wege dann tatsächlich Viren auf die Systeme kommen können, Verschlüsselungstrojaner auf die Systeme kommen können. Und es ist dann doch relativ unangenehm, wenn man am nächsten Morgen seinen PC einschaltet und da zeigt es nur noch an, hier bitte Bitcoin hinbezahlen oder die Familienfotos sind weg. Das ist definitiv eins der Risiken, wo da passiert. Da müssen Endanwender einfach vorgehen und die ganzen Basics umsetzen, unter anderem Backups regelmäßig machen. Es gibt ganz, 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 ganz viele Endanwender, die wo ihren Familien-PC mit ihren wichtigen Daten haben, aber davon keine regelmäßigen Backups machen. Das ist definitiv was, wo Endanwender einfach umsetzen können und dann relativ gut aufgestellt sind, weil da jetzt bei Endanwendern das Risiko, dass Geschäftsgeheimnisse geklaut werden, relativ gering ist. Da geht es dann mehr um das Thema Arbeiten im Homeoffice, wie man das sicher umsetzt. Aber das ist nochmal eine ganz andere Frage dann.
Das greifen wir auch gerne auf. David, wir laufen ein bisschen aus der Zeit. Ich möchte aber durchaus nochmal aufgreifen, dass du ja gerade erst 19 Jahre alt bist. Das heißt, also in Anführungszeichen gerade frisch aus der Schule raus und dir deine berufliche Karriere noch offen steht. Da möchte ich jetzt gerne mal rückblickend fragen, was hättest du oder wie sieht für dich eine optimale Ausbildung, Weiterbildung aus? Näherbringung des Themas digitale Sicherheit über den Schulweg aus und was hättest du dir vielleicht gewünscht oder was hast du entsprechend als Input daraus mitbekommen?
Richtig. Es wäre ganz wunderbare Fragen, wo ich mich sehr freue, meinen Input dazu geben zu können, weil es unter Umständen ja auch andere junge, motivierte Personen gibt, die wo noch in der Schule sind und die wo aber auch Interesse an dem Thema hätten. Und bei mir war es jetzt so, wenn ich mich jetzt an meinen Informatikunterricht mal zurückerinnere, da hat man eigentlich mehr Angst vor dem Thema Informatik, wie das man gesagt hat, das ist ein geiles Thema, wenn dann Informatik damit verknüpft wurde, man muss jetzt irgendwelche Excel-Tabellen irgendwie ausfüllen oder dann gab es tatsächlich mal Programmierunterricht und den kann ich wirklich nur in Gänsefüßchen setzen, weil da hat man dann irgendeine Katze rumhüpfen lassen oder irgendwie sowas, das war ganz verrückt. Und da habe für mich war es, ich hatte ja vorher schon Programmiererfahrung und für mich war dann sofort klar, ja, das ist nicht Softwareprogrammierung, was hier gerade passiert. Aber alle anderen in meiner Klasse, die haben das natürlich gesehen und haben gesagt, ja, das ist Informatik, das ist ja scheiße. Und das ist dann natürlich ein Problem, weil wir wollen ja mehr junge Talente im Informatik, IT, IT-Sicherheitsbereich haben und nicht weniger. Das heißt, in der Schule wäre es meiner Meinung nach ganz wunderbar, wenn man das Thema einfach ja, aufregender und jetzt mal ganz platt gesagt, einfach cooler gestaltet. Und da braucht es natürlich, da sehe ich natürlich das Problem, das muss man anerkennen, dass es jetzt in den Schulen wenige Leute gibt, die wo das umsetzen und machen können. Bei mir in der Schule war es zum Beispiel der Mathematiklehrer, der wo das dann übernommen hat, dass der Mathematiklehrer hier in dem Fall nicht unbedingt tief in Programmiercode einsteigt oder vielleicht auch mal was über Cybersicherheit erzählt. Das kann ich absolut nachvollziehen. Da könnte man vielleicht, je nachdem, wie ihr sowas auch umsetzt mit Schulen, eben dann mit Vorträgen von Experten aus den verschiedenen Bereichen, da einfach den jungen Menschen das ganze Thema auf eine spannende Art und Weise näher bringen, dass man unter Umständen dann am Ende von sowas ein paar Leute in dem Raum sitzen hat, die wo sagen, Mensch, also das ist echt cool, das könnte ich mir vorstellen. Und sowas würde ich mir da wünschen. Zum anderen, dass man dann einfach Personen, die wo schon besser sind in dem Bereich, dass man die fördert. Weil im IT-Bereich ist es so, wir leben im Jahr 2022 jetzt und es ist einfach alles im Internet und man kann sich alles selber beibringen. Das ist nicht, man macht einen Kurs und dann kann man was, sondern das ist wirklich einfach diese gesamte Breite an Ressourcen und Informationen, die wo zur Verfügung stehen, die wo man nutzen kann, um sich da weiterzubilden. Wenn man jetzt Arzt werden will, klar, das kann man nicht mit YouTube-Videos machen. Wenn man jetzt Software schreiben
besser, will... Besser nicht.
Richtig, genau. Wenn man jetzt Software schreiben will oder IT-Grundlagen lernen, dann kann man das Internet benutzen. Das Internet ist ja IT und dann kann man das Ganze schon benutzen, um da besser zu werden. Und bei mir war das ja ein relativ schwieriger Prozess, dann aus der Schule raus und da einfach meinen Weg zu gehen. Und das könnte man vielleicht vereinfachen. Was in dem Zug, das wäre vielleicht auch eine Frage an dich, wie das aussieht, einfach eine Ausbildung zum Thema IT-Sicherheit. Weil klar, es ist gut, wenn man jetzt sagt, man hat einen Fachinformatiker, Anwendungsentwicklung, der wo was von IT-Sicherheit hört, hat seine Daseinsberechtigung, hat einen guten Zweck, ein Fachinformatiker Systemintegration, wo IT-Sicherheit mit dem Modul ist, macht absolut Sinn. Aber wie sieht es denn aus mit einer Ausbildung, wo man jetzt sagt, dediziert einfach IT-Sicherheitsexperten ausbilden? Vielleicht gibt es da ja schon Ansätze bei der IHK, je nachdem, wie das aussieht.
Wir machen uns dafür, wir setzen uns dafür ein, dass in jedes Curriculum, sei es in der Schule, sei es in der Ausbildung, in der Lehre oder im Studium, ein Part digitale Sicherheit entsprechend eingestreut wird, weil wir in der digitalen Gesellschaft das als absolute Basis ansehen und da zusätzlich explizite Expertenangebote schaffen wollen, wie entsprechende Lehrgänge und Ähnliches, die es ja heute in der Form auch gibt. Aber uns ist es sehr, sehr wichtig, dass es entsprechend in der breiten Basis in der gesamten Bevölkerung auch ankommt, weil, sind wir mal ehrlich, ohne IT und ohne Digitalisierung ist es hier auch schon sehr, sehr dunkel. Und ich glaube, jeder ist vernünftig genug zu sagen, es wird eher mehr IT und Digitalisierung in der Zukunft als weniger.
Richtig, definitiv. Das ist ein Unhalt, das kann man im Grunde nicht mehr aufhalten. Also das wird die nächsten Jahre, Jahrzehnte dementsprechend so weitergehen. Und jetzt gibt es ja schon Zukunftsvisionen von smarten IoT-Städten, wo dann wirklich alles automatisiert ist, wo dann die smarten selbstfahrenden Autos rumfahren, wo diese ganze Städteverwaltung komplett smart dann zusammenläuft. Und da muss IT-Sicherheit, wenn sowas dann kommt, einfach schon mit drin sein. Und das eben, wie du sagst, in der gesamten Breite, also sowohl bei Endanwendern, als auch bei Softwareentwicklern, als auch bei Unternehmen. Das muss einfach in der gesamten Gesellschaft dann den dementsprechend hohen Stellenwert haben. Was da in dem Zug auch ganz wichtig ist, wo ich die Zahl zum ersten Mal gesehen habe, was für Schäden entstehen in den kommenden Jahren durch Cybercrime, da war ich geschockt. Mittlerweile, gut, bin ich nicht mehr geschockt, mittlerweile ist die Zahl dann... Ist halt einfach so, aber da geht es um Billionen, die wo da an Schäden entstehen. Und das ist was, wo meiner Meinung nach nicht eine Partei alleine beheben kann. Also das ist nicht nur, dass man sagt, man hat hier IT-Sicherheitsexperten und die lösen das Problem dann, sondern da müssen wirklich alle zusammenarbeiten, um das Ganze als gesamtgesellschaftliches Thema anzugehen.
Dein Appell ist unser Auftrag. Abschließend die zwei Fragen. Zum einen, wo siehst du dich in 5 Jahren oder auch die IT-Sicherheitsbranche? Und welchen Abschlussappell möchtest du neben deinen wunderbaren Worten gerade sozusagen zum Ende der Episode an alle Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen, was vielleicht auch ein Call to Action sein kann?
Genau, also dann fangen wir mal an, wo ich mich in 5 Jahren sehe. Das ist eine sehr gute Frage. Ich hatte eigentlich einen relativ gestreamlineden Plan für mich, was ich machen möchte. Also natürlich erstmal bei mir das Unternehmen noch weiter aufbauen, mein Team weiter aufbauen, dann eine Plattform schaffen für Unternehmen, um IT-Sicherheit einfach und effektiv umzusetzen. Aber dadurch, dass jetzt allein schon in den letzten 2 Wochen so viel passiert ist, kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen, was in den nächsten 5 Jahren dann noch passieren wird. Das kann in ganz viele verschiedene Bereiche gehen. Das kommt dann auf. Ich schätze mal, wir werden ja wahrscheinlich auch dann dementsprechend weitere Podcast-Folgen in den nächsten Jahren aufnehmen. Vielleicht kann man ja da dann auf dem Laufenden bleiben. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn die Zuhörer hier auch sich mit mir auf LinkedIn vernetzen oder Twitter, dass man da einfach in Kontakt bleiben kann. Da freue ich mich natürlich auch immer, in Gespräche zu gehen, in Kontakt mit Menschen zu gehen, Fragen zu beantworten, falls irgendwelche Fragen aufkommen sollten. Ich würde mir natürlich wünschen, dass in 5 Jahren das Thema IT-Sicherheit eben einen noch höheren Stellenwert hat und ich dazu beitragen konnte und dann dementsprechend auch weitergehen kann, das Thema IT-Sicherheit zu verbreiten und die Wichtigkeit von dem Thema, was ich dazu sagen kann, wie die IT-Sicherheitsbranche in 5 Jahren aussehen wird. Es wird definitiv stark anwachsen. Und was ich mir hier aber wünschen würde, ist, dass effektive Lösungen umgesetzt werden. Weil ganz oft sehe ich, dass IT-Sicherheitslösungen jetzt schon einfach nur zum Abhaken von Checkboxen sind. Da würde ich mir wünschen, dass man wirklich in den Bereich effektive IT-Sicherheit gehen. Da gibt es coole Unternehmen, die setzen das um, dass das einfach stärker zuwächst. Was ich jetzt abschließend nur an alle Zuhörer hier richten möchte, das würde ich auch gerne kurz aufspalten. Zum einen, falls hier Schüler zuhören, junge Menschen, die wo vielleicht auch Interesse an dem Thema haben, geht da rein, schaut euch das an. Es ist ein wirklich spannendes Thema. Es ist nicht nur das, was im Informatikunterricht in der Schule gezeigt wird, sondern es gibt ganz viele wunderbare Ressourcen im Internet, die wo man nutzen kann, um sich da weiterzubilden, um besser zu werden in dem Bereich und dann in den kommenden Jahren eben auch mit der Unterstützung hoffentlich der Schulen und der IHK und allgemein der gesamten Bildungsbranche, dass man da euch dann auch unterstützen, weiterzugehen in dem Bereich. Falls hier junge Leute zuhören, die wo tatsächlich Fähigkeiten haben im Hacking-Bereich, dann die Fähigkeiten bitte für Gutes einsetzen und nicht einfach irgendwelche Unternehmen im Internet angehen, sondern dann bitte Bug-Bounty-Programme nutzen, falls man seine Fähigkeiten verbessern will, sowas wie Hack the Box zum Beispiel benutzen, da kann man einfach versuchen, sie in Systeme reinzuhacken auf einer Sandbox-Umgebung. Also wirklich die Fähigkeiten, wenn ihr welche habt, fürs Gute einsetzen, dass wir da als Gesellschaft, als Cybersicherheitsbranche einfach in eine gute Richtung gehen. Was ich an Unternehmen richten würde, ist vor allem der deutsche Mittelstand. Ihr habt da noch Nachholbedarf, aber wir unterstützen euch auch dabei, sowohl hier die Gesellschaft für digitale Sicherheit als auch die gesamte IT-Sicherheitsbranche. Wir unterstützen euch dabei, eure Unternehmen sicherer zu machen, eure Infrastrukturen sicher umzusetzen. Da einfach keine Scheu haben, sondern mit Experten zusammenarbeiten, auf Experten zugehen und abschließend dann jeden, der wo hier zuhört, einfach bitte IT-Sicherheit als das wichtige Thema wahrnehmen, das es ist. Und dann freue ich mich auf eine sichere Zukunft und auf die kommenden Jahre. Vielen Dank.
David, danke dir. Danke für deinen Appell. Und wir nehmen natürlich auch den Aufruf und den Wunsch mit, dass wir unsere Gesellschaft sicherer machen. Daran arbeiten wir tagtäglich. Wir freuen uns, dass wir dich da entsprechend auch als Unterstützer mit an Bord haben. Für alle, die mit David in Kontakt bleiben wollen, in den Episodennotizen gibt es die Links zu seinen Profilen, zu Colombo Technology und den jüngsten Entdeckungen, die David Colombo gehackt hat und in einem verantwortungsbewussten Disclosure-Programm veröffentlicht hat. In dem Sinne freuen wir uns auf die nächste Episode und danke David und bis bald.
Das war Digitale Sicherheit, eine Produktion des Bundesverbands Digitale Sicherheit. Sie erfahren mehr zum Thema und wie Sie sich einbringen können über www.digitale-sicherheit.org.